Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Vielleicht gehört ihr auch zu den Menschen, die irgendwo in der Wohnung diese Schublade haben. Bei einigen ist auch ein Schuhkarton. Da landen dann alle Dinge drin, die irgendwie wichtig sind und die man deshalb nicht wegwerfen kann oder will, für die es aber auch keinen richtigen Platz gibt. Und da findet man dann alles Mögliche drin. Vom letzten Steuerbescheid über lustige Postkarten von Freunden bis zum Konzertticket, das man behalten will, weil der Abend so geil gewesen ist. Es gibt aber auch Leute oder auch Institutionen, bei denen ist diese Schublade oder dieser Schuhkarton gleich ein ganzer Dachboden voll. Oder ein Keller. Und die Sachen, die man da findet, die sind nicht ein paar, sondern 50 oder 100 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter. Und wenn man weiß, dass da auch Sachen bei sind, bei denen es wichtig ist, dass sie sortiert und aufbewahrt werden, man aber keine Zeit oder auch keine Lust hat, das selber zu machen oder keine Ahnung, wie man herausfindet, was weg kann und was nicht, dann ruft man in einem Geschichtsbüro an. Das haben wir auch gemacht beim Geschichtsbüro History Today aus Köln. Und die sind gleich mit einem kompletten Einsatzkommando angerückt. Moin zusammen.
Guten Morgen.
Weil ihr so viele seid, mache ich es mir heute mal ganz bequem und mache das folgendermaßen. Ich lasse euch mal kurz erklären, wer ihr seid. Ist eine tolle Idee, oder? Fangen wir mit der Dame an.
Ja, ich bin Lisa Schruff. Ich bin 34 Jahre und ich bin Historikerin und arbeite im Geschichtsbüro History Today in Köln.
Diesen Satz werdet ihr jetzt noch zweimal hören. So viel steht schon mal fest. Wo machen wir weiter bei dir?
Ja, hi, mein Name ist Armin Kille. Ich bin 41 tatsächlich schon. Ich habe auch Geschichte studiert in Köln, Geschichte und Politik auf Magister. Und genau, der gleiche Satz, den gerade Lisa auch schon gesagt hat.
Wer bist du?
Ja, hallo, Tobias Dahl und ich bin sozusagen der Gründer von History Today und habe auch Geschichte studiert und Kunstgeschichte und historische Hilfswissenschaften und wir arbeiten alle zusammen auf der Bärenrather Straße in Köln.
Geschichtsbüro, das klingt so für mich wie eine Mischung aus Indiana Jones und vielen staubigen Akten. Was genau ist das und was macht ihr da?
Also das mit den staubigen Akten, das hört man tatsächlich immer.
Das mit dem Indiana Jones stimmt aber auch.
Ja, das hört man aber jetzt nicht so oft. Ja. Wir sind ein Geschichtsbüro. Wir bieten verschiedene Dienstleistungen im Rahmen der Geschichte an. Wir machen Archivierung, wir machen historische Recherchen, wir bieten Transkriptionen von alten Schriften an und haben neben diesen vielleicht etwas wissenschaftlicheren Tätigkeiten auch noch ein weiteres Feld. Das ist Objekte mit Geschichte. Das sind verschiedene Objekte, die wir seit ungefähr 4 Jahren anbieten zum Verkauf. Mhm. Wir wollen den Leuten eben auch zeigen, dass es Objekte gibt, die eben auch eine Geschichte haben. Also einfach nicht nur einen Stuhl verkaufen, sondern der Stuhl hat eben auch seine eigene Geschichte.
Und die recherchiert ihr dann diese Geschichte?
Ja, also das kam so, dass wir, wenn wir Archivierungsaufträge hatten, dann kommen wir immer so in die hintersten Ecken von alten Gebäuden und wenn wir dann die Dokumente abgeholt haben, dann sagten die Leute so, jetzt machen wir hier alles sauber, Container kommt, dann kommt das alles raus und dabei haben wir dann immer wieder so Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, boah, das ist viel zu schade, dass die wegkommen, mhm. Aber wir wollten eben auch die Geschichte dieser Sachen erzählen und dann ist es eben so, dass irgendeine alte Kommode, man eben erfuhr, dass die dem und dem gehörte oder dass die eine besondere Bewandtnis hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen nicht nur die Dokumente mit, sondern haben die Besitzer dann auch nach dem einen oder anderen Stuhl oder wie auch immer gefragt. Und inzwischen arbeiten wir mit so 3 Werkstätten zusammen, die die Sachen dann auch so ein bisschen aufarbeiten. Oder wir geben den Sachen auch eine neue Funktion. Mhm. Und das ist sozusagen das Schaufenster von History Today. Wir haben auch kein normales Büro, sondern wir haben so richtig so ein Ladenlokal, wie bei so einem Geschäft. Mhm. Und dann kann man eben diese Objekte, die ziehen halt doch, das muss man sagen, anders an als jetzt irgendein Dokument.
Klar.
Ja.
Ich würde nur ganz gerne kurz auf den Indiana Jones zurück, weil du da eben gezuckt hast.
Ja.
Wo bist du Indiana Jones? Ich will es wissen.
Indiana Jones bin ich, je nachdem zu welchen Kunden man vor Ort kommt und dort halt, um die Sachen einzusehen und abzuholen, man doch manchmal in Spinnen umwuchte Dachböden steigt, kramt ja. Und tatsächlich auch aus den hintersten Ecken uralte Sachen ja. Herauszieht. Hm.
Also es ist schon ein bisschen auch so ein Knallbonbon-Job. Man weiß nie so ganz genau, ja. Was ja. Einen erwartet. Ja. Dann gehen wir doch vielleicht mal so ein bisschen in die Tätigkeit rein, die ihr macht. Archivierung. Was genau heißt das? Also was genau macht ihr denn dann? Ihr geht irgendwo in einen dunklen Keller, wo ein Haufen Akten unsortiert liegen und dann sortiert ihr das? Stelle ich mir ganz fürchterlich vor.
Ja, man muss sich das so vorstellen, man hat einen Bananenkarton voller Papiere oder eben ein paar hundert Meter Akten und der Kunde, der Besitzer sucht was. Also je größer der Umfang ist, umso schwieriger ist ja dann einen Plan zu finden oder einen bestimmten Brief oder irgendwie sowas.
Also es geht meistens darum, dass wirklich irgendwas vermisst wird oder kommen auch Leute zu euch, die sagen, oh, wir haben da echt einen Keller voller Akten und wir haben das immer nur da reingestapelt und Leute, wir müssen jetzt da irgendwie raus und wir wissen nicht, was wichtig ist und was nicht.
Beides. Aber im Prinzip ist unsere Aufgabe dann eben aus diesem Aktenhaufen oder in den Aktenhaufen so eine Systematik zu bringen, die durchnummeriert ist und der Kunde dann eben innerhalb von einer Minute wirklich die Akte am Ende unserer Arbeit findet, die er sucht. Während er sonst eben, wie der Armin das gerade sagte, der geht in den Keller oder auf den Speicher und denkt, oh, da hinten, da will ich eigentlich gar nicht rein, aber da muss das sein, was ich suche. Schickt dann vielleicht doch seinen Kollegen, weil er selber keine Lust hat und so.
Und der kommt vielleicht nie wieder, man weiß es nicht.
Und wir geben dem Kunden dann die Sachen so sortiert und geordnet und durchnummeriert wieder, dass er die Akten tatsächlich innerhalb von einer Minute findet, die er sucht.
Analog oder digital? Also wie finde ich die Akten?
Wie er will. Wie er will. Also weil wir ja historische Akten haben, also wir haben ja auch ein paar mitgebracht, dass oft Sachen sind aus dem 19., 18., 17. Jahrhundert, aber auch neuere Sachen, die ja auch nicht vernichtet werden sollen, sondern die als Original erhalten bleiben, ist es so, dass wir die erst analog sortieren und durchnummerieren. Und wenn der Kunde will, können wir das auch digitalisieren.
Habt ihr da dann euch ein System überlegt, was quasi immer funktioniert? Also ihr wisst, wenn ihr irgendwie 50 Kartons mit Akten habt, dann gibt es das System XYZ und danach sortieren wir das und danach funktioniert das? Wenn ja, wie funktioniert das? Vielleicht kann ich ja noch was lernen für meinen Wust von Papieren zu Hause.
Also das System ist immer das Gleiche. Ob es ein kleiner Bestand ist oder ein großer, ist immer das gleiche System. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern es gibt ja drei Archivschulen in Deutschland und es gibt ein herkömmliches System, wie man daran geht. Und nach dem Prinzip arbeiten wir.
Es ist jetzt im Normalfall so, dass man ja so einen Aktenplan hat. Ich sage jetzt mal zum Beispiel meiner Firma, es ist die Firmengeschichte, dann Personalia, Finanzverwaltung. Und dann wird das innerhalb dieser Gruppen abgelegt, nach Laufzeit nochmal sortiert. Das ist jetzt so das Gängigste.
Was macht ihr mit den Akten dann? Also hier steht zum Beispiel ein großer Behälter mit Büroklammern. Büroklammern scheinen nicht angesagt zu sein, sonst wären sie vermutlich nicht hier. Stören die?
Ja.
Mögt ihr keine Büroklammern?
Nein. Das Papier mag keine Büroklammern. Auf die Dauer. Also es ist einfach schädlich fürs Papier. Das ist dann nur für den kurzen Zweck im Büro oder sowas. Sind Büroklammern durchaus sinnvoll. Das wird es ja nicht geben. Aber dann für die längere Aufbewahrung ist es halt einfach schädlich.
Das heißt, sowas macht ihr auch. Ihr geht dann wirklich Seite für Seite durch, nehmt die Büroklammern raus, vielleicht sogar irgendwie hier die Heftklammern oder sowas, die reingetackert werden. Ja.
Genau, eigentlich alles, was säurehaltig ist. Also selbst wenn es in einem Aktenordner abgeheftet wird, wird es aus dem Aktenordner herausgenommen, in säurefreie Mappen umgebettet und ob es jetzt Büroklammern, also alles Metallische, alle Folien werden rausgenommen und
auch genau. Folien?
Genau.
Das mit dem Säurehaltig musst du vielleicht gerade noch erklären, weil wenn ich mir jetzt die Büroklammer angucke, dann denke ich nicht als allererstes an Säure.
Nein, der erste Schritt der Archivierung ist immer die technische Bearbeitung. Und im Rahmen der technischen Bearbeitung wird alles entfernt, was für das Papier schädlich ist. Und das sind einmal diese Büroklammern, die ja oft nach einer Weile anfangen zu rosten. Und das ist eben für das Papier schlecht.
Ja, sieht man auch recht eindrücklich.
Ja, ne?
Ja, die sind und, alle sehr alt.
Ja. Und die Kunststoffe enthalten Weichmacher. Und die Aktenordner, die, wie die Lisa gerade sagte, da ist eben auch Säure drin. Die bestehen aus Kunststoff oder aus Papier oder aus geleimten Pappen. Und dann gibt es noch Klebestreifen, Tesafilmstreifen, wenn man einer mal was draufgeklebt hat auf dem Papier. Oder
Post-its oder sowas.
Ja, Post-its, genau. Und all diese Sachen, die werden im Rahmen der technischen Bearbeitung entfernt.
Händisch?
Händisch. Das kann man nicht maschinell machen. Vor allen Dingen, wenn das je älter die Papiere sind, desto vorsichtiger muss man auch sein. Notfalls muss man sogar einen Papierrestaurator hinzuziehen, je nachdem, wenn es ältere Sachen sind und da was gemacht werden muss. Ja, und nach der technischen Bearbeitung kommt dann eben diese inhaltliche Bearbeitung, die wir eben gerade schon angesprochen haben.
Das heißt, wenn ich mein Abiturzeugnis jetzt seit 5 bis 6 Jahren in Klarsichtfolie aufbewahrt habe, dann ist das eine schlechte Idee?
Ist nicht so gut. Ist jetzt die Frage, mit Verlaub, welchen historischen Wert dein Abiturzeugnis hat. Aber jetzt angenommen mal, wenn der spätere Intendant einer großen Rundfunkanstalt, dessen Leben aufgezeichnet wird und dann wird so ein Abiturzeugnis dann hervorgeholt.
Zeichnet einen schönen Lebensweg.
Ja. Dann würde man sagen, oh, da muss aber was gemacht werden, weil das Papier im Laufe der Zeit eben den Weichmacher übernommen hat. Der wandert halt, ja.
Das heißt, ihr habt im Zweifel auch mit wirklich richtig alten Sachen zu tun. Wie geht man mit denen dann um? Also könnt ihr Sachen zum Beispiel auch retten? Du hast jetzt eben gerade schon von Restauration gesprochen. Wenn ich jetzt wirklich altes Papier habe, wo ich vielleicht nicht mehr so richtig was drauf sehen kann oder was irgendwie schon droht auseinanderzufallen, was macht man denn da damit?
Also ich habe gesagt Restaurierung. Restauration, das bezieht sich eher hier auf diese Brötchen.
Keiner isst übrigens, ja.
Die Restaurierung, das ist, wenn jetzt wirklich alte Pergamenturkunden oder es gibt Siegel an diesen Papieren dran, die möglicherweise zerfallen, dann muss man eben einen Restaurator hinzuziehen, der sich um diese Sachen kümmert. Aber in der Regel sind das eben Sachen vom Restaurator oder Restauratorin.
Ihr macht auch solche Geschichten mit Fotos oder mit Videos oder mit alten Datenträgern. Also die könnt ihr auch archivieren, die könnt ihr im Zweifel auch retten. Geht da auch irgendwas? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein altes Foto habe, was vergilbt ist und was ich nicht mehr so richtig erkennen kann?
Tja, das ist schwierig.
Das ist die Restauration wieder. Also,
man kann so ein Foto farblich eigentlich nicht zurückbringen, jedenfalls nicht in Papierform, sondern da müsste man es digitalisieren und dann nachträglich bearbeiten. Man kann den Zersetzungsprozess vielleicht stoppen. Aber du fragst natürlich jetzt Historiker und eigentlich sind das Fragen, die den Restaurator oder die Restauratorin betreffen.
Absolut.
Also wenn wir sowas sehen, arbeiten wir, wie gesagt, mit Fachleuten zusammen, die man dann eben in dem Falle hinzuzieht, wenn es sich da um solche Schäden dreht.
Wie könnten ihr eher die Fotografien datieren zum Beispiel? wenn nichts beisteht oder so, dann guckt man sich die Fotografien an und kann die dann natürlich zeitlich einordnen.
Wie kommt denn überhaupt ihr dahin, wo ihr jetzt seid? Warum hast du überhaupt die Idee gehabt, ein Geschichtsbüro, weil ich habe ehrlich gesagt, bevor ich euch kennengelernt habe, noch nicht davon gehört, ein Geschichtsbüro zu betreiben. Wo kommt die her?
Ja, wo kommt das her? Ich glaube, ich hatte immer einen großen Sinn für Ordnung.
Wirklich?
Und
den musstest du ausleben, ja.
Ja, und das Interesse eben für Geschichte. Und ich habe immer gedacht, dass eigentlich diese Dienstleistung der Archivierung, des Ordnens, auf dem freien Markt so nicht existiert. Mhm. Und der Archivar arbeitet ja institutionell und arbeitet in Archiven von bestimmten Institutionen, in bestimmten Einrichtungen. Aber die Dienstleistung, wie wir sie jetzt hier anbieten, im Archivwesen, die ist ja jetzt noch nicht so alt. Und da war immer meine Vorstellung, dass man das doch auf dem freien Markt anbietet. Mhm. Uns gibt es ja jetzt so seit 2006 und wir haben ja jetzt auch noch ein Büro in München. Also so von der Größe her gibt es noch so 2-3 andere Büros halt im deutschsprachigen Raum, die so in der Größe und so arbeiten wie wir, würde ich jetzt so sagen. Und bereitet, glaube ich, allen große Freude. Und es sind immer tolle Erlebnisse auch, welche Akten man da sieht und welche Dokumente und auch oft Sachen in den Händen hält, die manchmal der Besitzer noch gar nicht gesehen hat. Der Armin hat da gerade so einen spannenden Fall von einem Privatarchiv.
Ich wollte generell auch nochmal sagen, das Tolle daran ist ja auch, dass es ein Job ist, wo man ein Ergebnis sieht. Also so wirklich so plastisch vor Augen hat. Also gerade die Akten, die wir jetzt schon direkt zu uns ins Büro holen, sind meistens total unsortierte Sachen und liegen dann bei uns in Regalen, ja, wie es so auf einem Schreibtisch aussieht. Und 3 Wochen später sind dann da in Reihe und Glied die Kartons, die da stehen und man sieht so, dass man, schön, man hat eine Ordnung geschafft.
Ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, aber man muss das schon auch mögen. Ne? Also wenn ich so drüber nachdenke, so dieser Wust von Papieren von meiner Steuererklärung. Ja,
Es gibt natürlich auch unspannenden Wust, klar. Ja. Wir haben jetzt gerade einen Privatauftrag von einer Privatperson und das ist natürlich nochmal anders, weil in einem Unternehmen ist ja generell schon der Schriftverkehr geordnet systematisch. Also da gibt es ja schon eine unternehmerische Systematik. Mhm. Das hat man ja nicht als Privatperson. Man hat ja nicht seinen Schreibtisch systematisch irgendwie oder seine Unterlagen. Deswegen ist bei einer Privatperson noch mehr Spannung dabei, weil es ein total zerstörtes Puzzle ist, sozusagen, das man dann zusammenfügen muss. Und da haben wir jetzt gerade einen Nachlass von einem Kunden, der will halt quasi seine Familiengeschichte sortiert aufbearbeitet haben. Und das ist insofern spannend, dass der Bestand halt auch wirklich eine riesen Laufzeit halt. Also die geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Also wir haben Material aus dem 21., 20., 19. und 18. Jahrhundert.
Und das hat diese Person alles zu Hause liegen, ja?
Ja. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Der kommt dann, wir holen die 30 Kartons und dann hat man da 30 Kartons stehen und guckt rein und sagt, okay, auf geht's. Jetzt so, mal gucken, was da so drin ist.
Das ist für einen Privathaushalt schon echt groß, muss man sagen. Und dass auch jemand das so durchgängig aufbewahrt hat oder zusammengesucht, der sagt ja auch, dann habe ich von der Tante noch was bekommen, von dem Großonkel.
Das heißt, er hat aktiv nicht schon gesammelt quasi.
Genau, das ist jetzt nicht die Regel.
Deswegen sind es wahrscheinlich in der Regel auch meistens dann Institutionen, Vereine, die auf euch zukommen und Firmen größere Bestände haben. Weil wenn ich jetzt an meine Privatdokumentation denke, sind es ein paar Briefchen aus der, weiß ich nicht, 8. Klasse oder so und dann... Ja. 3 Tagebücher oder so.
Deswegen war das so spannend an diesem Fall, dass man halt durch dieses Durcharbeiten und das Verzeichnen bildet sich halt die Familiengeschichte so langsam immer mehr zusammen und einzelne Puzzleteile setzt man dann zusammen und das halt über Jahrhunderte und das ist schon faszinierend.
Das ist auch eine Dienstleistung, die ihr anbietet, ne? Dass ihr eine Familiengeschichte recherchiert, einen Stammbaum zum Beispiel erstellt. Wie macht ihr das dann, wenn ihr nicht gerade 30 Kisten mit Unterlagen habt?
Also bei der Familienforschung geht man meistens so vor, dass man sich von Kirchenbuch zu Kirchenbuch hangelt. Wenn ich jetzt meine Familiengeschichte erforschen möchte, dann gucke ich, okay, Mama, Papa, also direkte Vorfahren, die Eltern, also meine Großeltern. Und dann, je weiter man zurückkommt, kann man halt die Kirchen oder die Kirchenarchive anschreiben und nach zum Beispiel Taufeinträgen, Heiratseinträgen, Sterbeeinträgen.
Das ist zuverlässiger Fragen. Als tatsächlich, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Einwohnermeldeamt oder was auch immer es früher gegeben hat. Das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so lange. Ne?
Ja, das hängt halt, in der neueren Zeit kann man das machen. Aha. Aber je nach Bundesland ist das eben unterschiedlich früh oder spät eingeführt worden. Und dementsprechend reichen die Quellen der Standesämter nur bis 1870 zurück oder eben manchmal hat man auch Glück bis Ende des 18. Jahrhunderts, aber dann kommt man nicht weiter und manchmal macht man diese Anfragen parallel und dann ist es auch noch so, dass die meisten 3, 4, 5 Generationen zurückkommen und dann ist man schon eigentlich da, wo die Standesämter nicht mehr dokumentiert oder nichts mehr dokumentiert haben und dann muss man notgedrungen oder muss man dann eben zu den Kirchen gehen, weil man sonst keine anderen Quellen hat. Mhm. Und wenn man Glück hat, kommt man bis zum Dreißigjährigen Krieg zurück, also bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Ja, und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wo jemand herkommt oder die Vorfahren stammen und so weiter. Es fächert sich ja auch immer weiter auf. Ne? Ich habe ja nach 10 Generationen habe ich ja schon 128 Vorfahren oder 256, müsste ich jetzt mal nachrechnen. Aber also es wird ja dann auch immer breiter.
Damit steigt natürlich auch die Chance, dass irgendwie man von einem dieser ganzen Menschen noch irgendwas rausfindet am Ende. Ne? Ja. Aber dann ist es vielleicht der was auch immer. Onkel, der vielleicht auch nicht mehr so richtig viel mit mir zu tun hat. Aber spannend ist trotzdem. Ne? Da sind wir wieder bei Indiana Jones ein Stück weit. Ist schon Detektivarbeit dann auch, oder? Also wenn man dann so an Stellen kommt und man kommt nicht weiter und dann geht man irgendwie einen anderen Weg und man kommt nicht weiter und dann geht man noch einen anderen Weg und dann klappt es irgendwann. Das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich, ziemlich befriedigende Sache, richtig?
Also die Archivierung ist befriedigender.
Das ist auch ein Satz, den man sich irgendwo hinstecken sollte. Wie seid denn ihr dazu gekommen, zu dem Thema Archivierung überhaupt? Habt ihr auch einen Ordnungsdrang?
Nein.
Ja.
Okay. Ich bin tatsächlich über euer Medium hier draufgekommen, über einen Radiobeitrag.
Ach was?
Ja.
Was Radio alles leisten kann.
Ja,
erzähl.
Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich glaub, wann waren das, glaube ich, als ich Magister halt gemacht habe, 2011 oder so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt was Historiker, jetzt mal einen Job suchen. Und dann kam das durch Recherche im Internet, kam ich auf einen Beitrag, wo Tobias erzählt hat von seinem Büro. Ich habe aber echt keine Ahnung mehr.
Historiker können mehr als Taxi fahren.
Ach,
das war, glaube ich, der Titel. Ja. Im Deutschlandfunk war das mal so eine Beitrag, so ein kleines Feature oder wie man das nennt.
Ja.
Und das weiß ich noch.
Und dann hast du angerufen und hast gesagt, hey, ich will mitmachen, ich bin Historiker.
Ja, genau. Oder Praktikumplatz, es ging um Praktikumsplatz und dann weiter als erstmal freier Mitarbeiter.
Hat offensichtlich funktioniert.
Ja.
Wie war es bei dir?
Ich musste während meines Bachelorstudiums ein Praktikum machen und ein Kommilitone von mir hatte bereits bei Tobias schon ein Praktikum gemacht und der meinte, hey, das ist ganz cool, bewirb dich da doch mal.
Wenn du Lust hast auf staurige Akten.
Ja, also mir war das vorher völlig fremd. Bin jetzt total glücklich, dass ich damals, es sind auch schon 10 Jahre her, da ein Praktikum gemacht habe und dann auch als studentische Hilfskraft gearbeitet. Mhm. Festanstellung. Lief ganz gut.
Ich will jetzt nicht in die Taxifahrer-Klischeekiste greifen, aber was überlegt man sich, wenn man Historiker wird vorher? Also ich meine, als ihr angefangen habt zu studieren, was war eure Perspektive, was wolltet ihr tun mit eurem Leben, mit eurem beruflichen Leben?
Ich kann überhaupt nicht Taxi fahren.
Ich glaube, es ist auch ein Auslaufmodell, also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist schon auch spannend, das hat auch mit Lebensgeschichten zu tun, da erfährst du auch eine ganze Menge, aber nicht so weit nach in die Vergangenheit wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt hatte ich, während ich studiert habe, gar keine Ahnung, was ich mache. Ich habe mich schon irgendwie bei einer Versicherung sitzen sehen, weil ich dachte, oh Gott, meine Eltern hatten recht.
Aber dann kam es günstigerweise anders.
Ja, doch. Also ich habe auch hier in Köln studiert und dann gab es auch so verschiedene Vorträge, wo Historiker ihren Beruf vorgestellt haben. Und das hat mir auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen Einblick gegeben, dass es doch irgendwie ein bisschen weiter gefächert ist, als jetzt nur eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.
Aber das wäre so der klassische Weg, die wissenschaftliche Laufbahn.
Ja, ja, wobei das machen, glaube ich, bloß 10% also klassisch kann man eigentlich nicht sagen, aber das ist, glaube ich, der Weg, wo man die meisten Historiker letztendlich sieht, wenn man sie als Historiker sieht. Also freiberufliche Historiker gibt es ja wahrscheinlich prozentual nicht so viel und viele gehen eben fachfremd eben in andere Zweige. Ich habe mal diesen Begriff Inkompetenz, Kompensationskompetenz, also dass der Historiker während des Studiums möglichst viele Kompetenzen sammelt, um sich dann irgendwo anders in ein anderes Fachgebiet reinzuschieben.
Ich verstehe.
Und man kann sich, glaube ich, immer noch als Notausgang ins Lehrermetier schmuggeln. Selbst nicht mit Lehramt. Okay, für mich als Notausgang. Das ist jetzt sehr persönliche.
Ja. Ja. Kommen wir doch vielleicht mal zu dem, was ihr hier so mitgebracht habt, wo ihr mir schon gesagt habt, erst Blätter anfassen, dann Wurstbrot essen. Es gibt, darf ich das anfassen?
Ja. Kein Problem.
Das ist ein alter, mit kritischem Auge werde ich hier kontrolliert. Es ist ein uraltes Buch offensichtlich und ich schlage es mal auf und es fällt auch schon ein bisschen auseinander.
Das ist aus dem Privatarchiv?
Ja. Das ist aus dem, von dem
das
du gerade
genau,
erzählt hast.
Das ist eigentlich das älteste Stück sogar.
Und hier fehlt.
Und du kannst mir ja mal sagen, was es ist.
Ich kann dir sagen, dass hier eine Seite fehlt.
Ja, nach 300 Jahren kann das mal passieren.
Wenn ich jetzt hier so ein Stück Papier sehe, dann sehe ich, okay, das ist eine alte Schrift. Die ist schwierig, das Papier ist irgendwie uralt, aber ob das jetzt aus den, weiß ich nicht, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts oder 150 oder 200 Jahre alt ist,
also wenn ich dir jetzt eine Schrift aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts daneben legen würde, dann wird dir das offensichtlich der Unterschied auffallen.
Alles klar.
Ja.
Das war also schon mal falsch.
Also einmal das Papier bis Mitte des 19. Jahrhunderts und danach kam eine Veränderung bei der Produktion des Papiers. Vorher hatte man Lumpen genommen, um Papier zu produzieren und es wurde dann nach und nach durch Holz ersetzt. Und diese Stabilität und die Haptik eines Papiers, die merkt man ganz deutlich, wenn es sich um ältere Papiere handelt.
Okay.
Und dann kommt die Schrift dazu. Man sieht schon, dass die Schrift sich im Laufe der Zeit wandelt.
Ich glaube, es müsste sogar das Jahr drinstehen irgendwo. Das wurde jetzt gar nicht geschätzt von uns, sondern da
steht
dass es irgendwo drin
steht. 1970 steht am Anfang.
Ja.
1790, Entschuldigung.
Ja, okay. Das passt schon besser. Ja.
Jetzt hast du gefragt, was es ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann auch nicht so richtig viel lesen. Ich versuche hier einzelne Wörter zu entziffern, aber auch das gelingt mir nicht so richtig. Es sind so Auflistungen da. Ich habe zuerst gedacht, irgendwie es wird irgendwas gerechnet.
Ja,
so,
gut.
Aber auch das ist da steht ja irgendwie, weiß ich nicht, so Sachen wie A20, Anführungszeichen 40 und dann steht da B23, Anführungszeichen 80. Das wird so untereinander und dann gibt es einen Strich und unten drunter ist eine größere Zahl. Also es könnte eine Addition sein.
Ja, es ist im Endeffekt, es ist ein Übungsbuch. Es ist ein Mathe-Algebra-
Ach, wirklich?
Ja, von einem Schüler halt, der schreibt da, oder ich weiß nicht, ob es ein Schüler oder ein Auszubildender oder in welchem Position der zu der Zeit war, aber es ist einfach so ein quasi ein Übungsheft.
Das ist ja Wahnsinn und so ordentlich. Also wie könnt ihr das jetzt, also könnt ihr das alles lesen, alte Schriften? Habt ihr das, lernt man das im Studium?
Kann man.
Also es gibt ja das Fach Historische Hilfswissenschaften, da wird das gelehrt. Viele Historiker schlagen ja den Weg neuere oder neueste Geschichte ein und die haben natürlich mit alten Schriften jetzt nicht so viel zu tun, aber wenn man alte Geschichte oder mittelalterliche Geschichte studiert und sich mit Quellen beschäftigt, dann muss man sich eigentlich auch mit diesen Schriften beschäftigen.
Das heißt, im Zweifel könnt ihr alles, was alt ist, irgendwie entziffern, ja, erstens. Ja. Zweitens auch verstehen, weil das ist ja nochmal eine andere Sache, weil die Sprache hat sich ja auch wirklich verändert. Ne? Also wirklich dann auch Sinnzusammenhänge zu verstehen mit anderen Worten, das muss man ja auch erkennen können.
Das stimmt. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir manchmal Urkunden haben und man herausfinden will, worum es geht, mhm, und man die wirklich eins zu eins von vorne bis hinten übersetzen kann, mhm, und man am Ende aber immer noch nicht weiß, worum es geht. Also dann, ja, muss man auf jeden Fall, ja, den Sinn muss man auch noch verstehen. Mhm. Also nicht nur das reine Übersetzen, sondern, ja.
Also es gibt oft seitenweise Text ohne Punkt und Komma. Mhm. Und man muss dann, wenn man, wie Lisa sagt, so eine Transkription gemacht hat, muss man dann erstmal gucken, wo kommen denn Kommas und Punkte hin, damit man sich an diesen Sinn dieses Textes herantastet. Und dann kommen natürlich auch Worte vor, wo man denkt, was ist das oder gibt's das? Mhm. Und dann kommt das auch vor, dass einzelne Wörter im selben Text unterschiedlich geschrieben werden. Das heißt also, ich erkenne gar nicht unbedingt auf Anhieb, was ist das? Oder ach, da kommt das ja nochmal, weil ich vielleicht möglicherweise davon ausgehe, das ist ein anderes Wort mit einem anderen Sinn, wenn ich den Sinn dieses Wortes nicht verstehe.
Warum werden Punkte und Kommas weggelassen?
Ja, wir können die Menschen nicht mehr fragen.
Es hätte ja sein können, dass es da irgendwie sowas gibt. Ja, damals, weiß ich nicht, im 18. Jahrhundert hat man Punkte und Kommas weggelassen aus Effizienzgründen. Dann gibt es mehr Platz
um
oder sowas. Ja, man weiß es ja nicht. Nein, aber da gibt es, nee. Es
könnte ich gar nicht sagen, warum.
Hatte jemand keine Lust darauf einfach, ja. Ist das eine kontinuierliche Veränderung oder sind das jetzt einzelne Schriftbilder, die man unterscheiden kann? Also im, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert hat man so geschrieben, im 19. Jahrhundert hat man und so weiter und so fort.
Beides.
Beides, ja.
So wie heute. Du hast ja eine Schreibschrift, die in der Schule beigebracht wird. Mhm. Und innerhalb dieser Schreibschrift, die beigebracht wird, hat jeder seine individuelle Schrift.
Klar, und die kann sehr unterschiedlich sein.
Genau, und das ist damals im Prinzip genauso gewesen. Also manchmal, ich erinnere mich, dass wir mal ein Dokument hatten, was von Weitem aussah wie eine Grafik. Mhm. Und wenn man näher rankam, war das ein Brief. Und der hatte die Ober- und Unterlängen der einzelnen Buchstaben so parallel gezogen. Also das war unfassbar. Und das sah, wenn das so einen Meter oder zwei Meter weg hat, und man lag so auf dem Schreibtisch, dachte, da hätte einer gemalt. Und dann sah man aber, wenn man rankam, es war ein normaler Brief, also in Anführungsstrichen normal. Und andere, die schreiben so krakelig, dass man selbst beim nahen Rankommen nichts erkennt. Oder auch denkt, es wäre eine Grafik.
Ihr habt noch so eine Mappe mitgebracht mit alten Dokumenten. Es steht Prozesse auf jeden Fall auf der ersten Seite, 1824 bis 1938. Wenn das Papier jetzt hier so gesprenkelt ist, was ist hier passiert?
Vielleicht ist das mal feucht geworden und dann wird das fleckig. Und es kann auch sein, dass das, je nachdem, wo das gelegen hat, das kann ja sein, dass die Seiten, die du jetzt aufgeschlagen hast, ein bisschen fleckig sind und die nächsten zwei nicht. Dann kann das auch mal sein, dass der vielleicht 1870 sein Butterbrot da vergessen hat und dass da irgendwas draufgekommen ist. Jetzt sieht man ja auch, das nächste Blatt ist ganz weiß, ne? Also ist völlig unbefleckt. Und man kann das nicht immer nachvollziehen.
Dann könnt ihr mir noch erzählen, was das hier für ein Gerät ist. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Zange, ist aber aus Holz. Und in der Mitte ist ein Korken aus einem, ich würde sagen, alkoholischen Getränk. Aber es hat die Funktion einer Zange.
Das ist eine große Wäscheklammer eigentlich.
Ah ja.
Also wenn man sieht aus. Ja? Ja, das ist ein Produkt aus einer der Werkstätten, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Das eine ist, dass wir eben Gegenstände, die wir finden, aufpimpen oder denen eine neue Funktion geben und mit in das Projekt Objekte mit Geschichte nehmen. Und das andere ist, dass die Werkstätten zum Teil selber kleinere Sachen bauen oder machen. Und das kommt jetzt aus einer Werkstatt, das ist eine Integrationsmaßnahme für Langzeitarbeitslose. Und die haben dann aus Restholz, dem Gummi eines Fahrradschlauchs und dem Verschluss eines alkoholischen Getränks, haben die eine Wäscheklammer in groß nachgebaut.
Sehr dekorativ auf jeden Fall. Ich habe mir schon vorgestellt, was ihr damit irgendwie macht. Irgendwie, weiß ich nicht, die Bücher anfasst oder so.
Ach so, nein.
In diesem Fall
nicht. Wir konnten halt keine großen Objekte mitbringen und da haben wir dann so ein kleineres Objekt mitgebracht.
Aber vielleicht erzählt ihr noch gerade so ein bisschen was über die Objekte mit Geschichte, die ja OMG abkürzt. Ne? Was sind das? Also, ne, du hast eben schon grob gesagt, das sind irgendwie Geschichte, die Objekte, die eine Geschichte mitbringen. Die Geschichte habt ihr dann noch recherchiert. Möglicherweise werden die Objekte auch irgendwie zweckentfremdet.
Jetzt zum Beispiel, da hatten wir die eine Geschichte mitgebracht. Wir haben ein tolles Jugendstil-Kinderbett im Moment bei uns stehen. Mhm. Also echt wunderschön. Und das ist eine sehr traurige Geschichte. Die Dame, der das gehörte, die ist verstorben. Und die Kinder haben sich nicht so um die Mutter gekümmert, wie es eigentlich hätte sein sollen. Mhm. Und die ist alleine gestorben. Die Kinder sind dann nur noch gekommen, um Geld und Schmuck abzuholen. Und die ganzen Sachen in dem Haus sind da stehen geblieben. Die stammte aus einer adligen Familie hier im Rheinland. Mhm. War eine Nachkommen. Und wir haben so gedacht, ach, wenn wir diese Sachen, die schön sind und denen man auch nochmal einen anderen Wert geben kann, weiter vermitteln, dass wir eine gewisse Achtung dieser Dame wiedergeben, die sie vielleicht von ihren Kindern nicht bekommen hat.
Ja. Das ist eine schöne Idee.
Oder wir haben zum Beispiel im Moment eine Kirchenbank aus Südniedersachsen bei uns stehen, die aus einer evangelischen Kirche stammt, in einem tollen, dunklen Grün gestrichene Bank, wo wir die Geschichte dieser Kirchengemeinde so ein bisschen wiedergeben. Oder
braucht man ein bisschen Platz für wahrscheinlich zu Hause.
Die, ne? Ja, die ist etwas länger. Mhm. Obwohl, für eine Kirchenbank ist es eigentlich ziemlich kurz.
Die Musikbox.
Ja, da haben wir eine Musik.
Super.
Genau.
Schallplatten.
Ja. Wir haben so eine richtig alte Musikbox. Die kommt aus einer alten Kneipe im Bergischen Land. Also mit dieser Mechanik, ja, die man von dieser großen amerikanischen Firma kennt, mhm, wo man dann eben sieht, wie der Arm zu den Platten greift und die einzelnen Scheiben dann abspielt.
60er hast du gesagt?
Die ist etwas jünger. Die ist aus den Ende 70er, Anfang 80er Jahre.
Nur um eine Vorstellung zu haben, was da wohl musikalisch so abläuft. Okay, aber
wenn man, ja, das kann man ja neu bestücken. Ja.
Aber es kann ja auch ganz spannend sein.
Ja. Ne? Ja. Aber so sind das eben so einzelne Sachen, wo wir so sagen, das hat so einen besonderen Pfiff. So, das sind so Sachen, wo eben die Geschichte entweder toll ist, mhm, der Person, der es gehörte, oder eben möglicherweise auch die Geschichte von dieser Firma, die das hergestellt hat oder ein bestimmtes Produkt hatte und die es vielleicht gar nicht mehr gibt.
Was ist die spannendste Geschichte, mit der ihr jemals zu tun gehabt habt?
Also mir fällt da eine ein bei History Today, da mussten wir mal, das war eine ganz entzückende Geschichte, das war eine ältere Dame und alleinstehend und die hatte sich in den 50er Jahren in einen französischen Radprofi verliebt.
Oh.
Und die kam zu uns mit dem Auftrag, diesen Radprofi wiederzufinden.
Wo hat sie den gesehen? Am Straßenrand, oder?
Ja, und sie hatte wohl auch mit ihm Kontakt. Hatte einen Briefwechsel, den sie auch mitbrachte. Und wusste aber jetzt nicht, wie sie den in Frankreich wiederfinden könnte. Und dann haben wir über französische Zeitschriften, die dann eben genremäßig sich dann eben in dieser Fahrradszene abspielten und über den französischen Fahrradverband, haben wir dann versucht, ich will das jetzt nicht konkretisieren, aber versucht, diesen Kontakt für sie wiederherzustellen. Mhm. Ja. Und das ist uns auch gelungen.
Tatsächlich.
Ja. Und das war also wirklich ganz rührend, weil sie wirklich auch ganz regelmäßig kam und sich immer nach dem Stand der Ermittlungen, sag ich jetzt mal, erkundigte und Fotos brachte. Und also das fand ich jedenfalls, war eine ganz tolle Geschichte.
Mhm. Dir spontan noch eine?
Mit dem Mord.
Genau, das ist dann innerhalb dieser Privatunterlagen. Man verfolgt ja dann die Geschichte der Familie mit, ne? Und mhm, puzzelt sich so diese Familiengeschichte zusammen und hat ja dann irgendwann mal so einen Überblick auch, wie die Verhältnisse untereinander waren, was ist passiert. Und wahrscheinlich wie in den meisten Familien gab es dort auch Schicksale. Und
privateste Dinge, in die man da auch so eintaucht.
Absolut.
Ne? Ja.
Also das muss man sich, wie gesagt, so vorstellen, wie ich vorher schon erläutert habe, dass man da diese ganzen Puzzleteile hat, mhm, und dann packt man hier was raus und packt da was raus und irgendwann findet man was und 4 Wochen später denkt man, ach warte mal, das passt ja hierzu. Und
Habt ihr eigentlich riesige Schreibtische oder wie macht ihr das dann, wenn ihr da so, oder habt ihr dann einen Raum, der voll ist mit Akten?
Die Sachen werden vorläufig durchnummeriert und ich kann dann, selbst wenn ich sie später stapel, weiß und die im System drin habe, kann ich die im System nach der bestimmten Nummer rausfinden. Dadurch brauche ich nicht viel Platz, sondern kann die komprimiert hinlegen, habe aber immer den Zugriff.
Ich sehe schon. Das mit dem Sortieren, das habt ihr drauf.
Ja. Genau, das ist quasi hier so eine Nummer.
63, ja.
Oder 39,
aber, ja, wenn man so rumhält.
Genau, das ist ja genau falsch und richtig. Und da hatten wir dann rumgekramt und es bezieht sich jetzt quasi auf die Großmutter des Auftraggebers. Mhm. Also die hat so eigentlich das 20. Jahrhundert lang gelebt, also 1909 geboren, 99 gestorben. Und die hatte einen kleinen Bruder gehabt und der ist Anfang der 20er Jahre verschollen. Mhm. Also der ist zum Spielen raus. Die Familie wohnte in ländlichen Gebieten im Wald. Und der ist zum Spielen raus und kam nie wieder. Und wir sind halt beim ersten Durchstöbern auf ein Foto gestoßen einer skelettierten Leiche. Und da steht auch dann hinten drauf, beschriftet, dass der die Reste meines Bruders aufgefunden.
Boah, wie gruselig.
Und 1933, ich kann dir das gerade mal geben.
Ja, und das ist viele Jahre später hat man den erst gefunden.
Genau, und der nächste Teil, das ist dann quasi das Erste, was man so findet, so ein Foto. Und dann denkt man, okay, was ist passiert?
Das ist aber ein ungewöhnliches Foto. Irgendwie
das ist ja auch ein ungewöhnlicher Fall.
Ja.
Hier kannst du auch an der Nummer sehen, dass dann quasi 300 Nummern später, das ist dann die 391, bin ich auf einen Obduktionsbericht gestoßen. Und da haben die, das ist jetzt der Obduktionsbericht eben von dieser skelettierten Leiche, wo sie dann anhand der Überreste, die dort an der Leiche gefunden wurden, also sie haben es anhand von Kleidungsstücken, ne, so Knöpfe, Weste, da haben sie gesagt, die Weste könnte passen, dann haben sie diese klassische, die man aus den 20er Jahren kennt, diese Kette an den Uhren, an den Taschenuhren, die so an den Westen immer, die ist dann noch übrig geblieben und da haben die Eltern dann gesagt, ja, das passt alles dazu. Und dann ist man wohl drauf gekommen, dass es der Sohn ist und der wird sich wohl beim Spielen so schwer verletzt haben, dass er ihn einfach nicht mehr nach Hause gefunden. Also er hat es nicht mehr nach Hause geschafft quasi und ist dann
gruselig
im Wald gestorben.
Ja. Ja. Und ich hatte ja gerade gesagt, der Mord, und das war das Irre, dass in dieser Familie nämlich auch noch jemand erschossen wurde und der Armin bei der Verzeichnung die Akten zu dem Prozess gefunden hat und 20 Jahre später dann eben es durch einen Überfall zu einem Tod, das war dann Totschlag oder wie auch immer, geführt hat und das auch noch in der Familie war. Und da sieht man natürlich, wie komplex auch so eine Familiengeschichte sein kann. Mhm. Und ja.
Und eine Handgranate habt ihr auch noch gefunden.
Ja, das war beim Abholen. Das war wirklich beim Abholen, kramten wir in den Kartons und haben eine Handgranate plötzlich in der Hand gehabt. Und wir standen da wie versteinert. Das ist mir also auch noch nie passiert. Und da kam die Mutter des Auftraggebers und sagte, ich bring die weg. Und wir beide haben sie abgeschirmt und es kam tatsächlich der Kampfmittelräumdienst dann. Kam die Polizei, die hat dann, ich weiß nicht, 3 Stunden diese Handgranate bewacht und später kam der Kampfmittelräumdienst.
Ja, klar.
Also dieses Archiv wird uns, das werden wir nie vergessen. Sowas war, also das ist schon komprimiert auf eine Familie wirklich sehr, sehr viel.
Ja. Was ist das Älteste, was ihr jemals gefunden oder bearbeitet habt?
Das war aus dem 12. oder 11. Jahrhundert. Das war eine Abschrift von Brief des heiligen Augustinus. Das war aus dem Bistum Aachen.
Was habt ihr damit gemacht?
Verpackt und an den Besitzer wieder zurückgegeben. Also da haben wir jetzt nichts Besonderes mit gemacht. Mhm. Das ist zwar besonders in dem Augenblick, wo du das in den Händen hältst, aber das, also wir merken schon, wenn andere Leute kommen und sagen, wow, das ist aber alt, aber man gewöhnt sich an die Sachen. Das ist natürlich auch für uns besonders, aber im Endeffekt ist das ein Dokument mehr, was wir bearbeiten, datieren, nummerieren und wieder zurückgeben.
Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt ein Stück weit und einen schönen Sonntag euch noch.
Ja,
gleich.
Danke.
Danke sehr.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Lisa Schruff, Armin Kille und Tobias Dahl sind heute Morgen zu Gast gewesen vom Geschichtsbüro History Today. Und wenn ihr noch mehr über die drei und über das Geschichtsbüro erfahren wollt, vielleicht auch über die OMG-Stücke, die das Geschichtsbüro verkauft, dann schaut mal bei ihnen im Netz vorbei. deutschlandfunknova.de zeigt euch den Weg.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.